12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Ja, hallo zum Countdown-Podcast. Diesmal die zweite Folge zum Space Shuttle. Wir sind mit dem Space Shuttle noch nie geflogen. Bisher so richtig. Weder im echten Leben noch im Podcast. Deswegen wollen wir da mal damit anfangen. 1981 ist die Columbia als erstes Space Shuttle zum ersten Mal geflogen.
Soweit waren wir aber tatsächlich noch nicht. Wir waren noch nicht 1981. Wann ist Enterprise auf dem Buckel der 747 für diese Tests, Abwurftests?
Oh, das weiß ich gar nicht. Das war Ende der 70er Jahre auf jeden Fall, 78 glaube ich. Damals gab es eine große Petition von Star Trek Fans, dass dieses Space Shuttle auch Enterprise genannt wurde. Also das ist kein Zufall, das ist wirklich von Star Trek inspiriert.
Ich dachte immer, es wäre ein Gag gewesen. Also einfach so, dass das eine aufgesetzte Story war, also dass das Ding von vornherein Enterprise heißen sollte.
Nein, also das war wirklich, da gab es dann tatsächlich Star Trek-Fans, die das wollten. Ich meine, Star Trek war damals ja schon 10 Jahre alt und hat genug Fans gegeben.
Okay, war das die Enterprise auch das erste, was gebaut worden ist, oder gab es noch andere Modelle, die keinen Namen gehabt haben, die vorher gebaut worden sind, oder war es wirklich ein Prototyp, der dann für
also,
diese Zwecke...
Es gab welche aus Sperrholz oder etwas besserem Material, einfach um zu gucken, ob alles reinpasst, ob man es hinlegen, umdrehen und so weiter kann. Aber das war der einzige Prototyp letzten Endes. Noch ohne Triebwerke, ohne Hitzeschutz, einfach nur, dass es soweit alles übereinstimmt, dass man die Systeme testen kann.
Also Elektronik war alles eingebaut, ja. War flugfähig.
70er Jahre Elektronik. So heißen Bordcomputer mit Ferritkern. So flogen die dann noch bis in die 80er.
Was heißt Ferritkern?
Das sind so kleine, so ähnlich wie, kann man sich vorstellen, wie eine Unterlegscheibe aus Eisenoxid, dass man magnetisieren kann. Einfach indem man durch Drähte Strom schickt. Der Strom baut ein Magnetfeld auf und dieses Ferrit richtet sich dann halt nach dem Magnetfeld aus. Und wenn man den Strom abschaltet, bleibt das immer noch so erhalten. Wenn man so ganz einfache Magnete hat, so 0815 Kühlschrankmagnete oder so, das ist genauso das Zeug.
Als Speichermedium dann genutzt?
Ja.
Okay, es gibt ja, wir hatten das schon ganz kurz in der letzten Folge mit drin, aber... Es gibt ja diese tollen Bilder, diese 747, so NASA-Branding, bisschen andere Flüge und dann dieses Space Shuttle drauf, ne? Was dann halt über New York irgendwie fliegt oder sowas. Kann auch sein, dass es eins der letzteren Space Shuttles bei der Überführung gewesen ist, aber auf jeden Fall dieses ikonische Bild.
Das ist öfters passiert. Also immer wenn das Space Shuttle irgendwo anders als in Florida gelandet ist, muss das von A nach B fliegen. Und das wurde damit gemacht.
Okay. Ich will nochmal bei der Enterprise bleiben, also eben das Raumschiff, was nie den Raum gesehen hat. Was für Tests haben die mit diesem Ding da gefahren? Also im Einzelnen. Jetzt neben, dass sie die Elektronik reingebaut haben, dass sie im Prinzip die Funktionstestung gemacht haben.
Im Prinzip die Abwurftests, also einfach den ganzen Flug bis zur Landung hin. Man ist mit der Boeing 747 hochgeflogen, hat es ausgeklinkt und hat das einfach runtersegeln lassen und getestet, ob alles aerodynamisch soweit stabil ist und so weiter. Und ja, das war die Aufgabe. Mehr hätte es nicht tun können, weil wären die nicht mehr runtergekommen. Nicht an einem Stück zumindest.
Okay. Im Prinzip war dann die Aufgabe dieses Orbiters dann damit auch gegessen. Ne? Also ja. Das war auch nie geplant, damit was anderes zu machen.
Es, kamen immer mal Diskussionen auf, dass man das nochmal umbaut mit richtigen Triebwerken, richtigem Hitzeschutz und so weiter zum richtigen Space Shuttle. Gerade nachdem dann zwei davon zerstört wurden, da kam dann die Diskussion nochmal auf, aber das war es dann auch.
Gut, da kann
das
man...
Das ist Museumsstück.
Wo steht das aktuell?
Oh, frag mich nicht.
In irgendeinem dieser...
Ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich nicht wirklich, ich habe mich gar nicht so sehr dafür interessiert, einfach wo dann die einzelnen Space Shuttle geblieben sind. Das ist, es gibt eine Menge Fans, die jedes noch so kleine Detail davon kennen. Ich bin keiner davon. Space Shuttle war halt, ich habe dann halt wirklich mitgekriegt, was für eine große Sache das wirklich war, dann so 2010, 11, die letzten Flüge, als dann die Space Shuttle hin und her gekarrt wurden, um nochmal irgendwie so ikonische Fotos zu machen mit zwei oder drei Space Shuttles an einem Fleck und so weiter. Da habe ich dann so mitgekriegt, ja, okay, gut, das bedeutet den Amerikanern wirklich richtig viel.
Genau. Gut, 1981, wo du vorhin ansetztest, wäre jetzt wahrscheinlich dann eben auch die nächste Station Columbia.
Ja. Ja, erster Testflug, relativ einfache Technik damals noch. Also das Space Shuttle wurde etwas verbessert dann noch im Laufe der Zeit, aber es musste natürlich erstmal irgendwie fliegen. Das war, soweit ich weiß, der einzige Flug, kann sein, dass der zweite Flug auch noch war, wo der große externe Tank weiß war. Also das ist so ein, das sieht sehr, sehr merkwürdig aus, der erste Flug, weil halt dieser, wir kennen den alle als orange. Dieser externe Tank war halt immer orange und damals war er weiß, weil man weiße Farbe oben drauf hatte. Und dann hat man irgendwann gesagt, naja, also diese weiße Farbe von dem Ding wiegt 250 Kilo. Und so ähnlich wie bei den Silberpfeilen von Mercedes, den Rennautos, hat man gesagt, naja gut, lass mal die Farbe weg. Und was drunter ist, ist natürlich nicht Silber gewesen, sondern oranger Schaum. Schaumstoff, der gebraucht wurde, um Isolierung zu haben, weil war halt ein großer Wasserstofftank und Wasserstoff ist sehr, sehr kalt. Minus 253 Grad. Das reicht aus, wenn der einfach nur dasteht, dass die Luft daran flüssig wird und dann einfach den Tank runterläuft. Es ist erstens gefährlich, weil da auch flüssiger Sauerstoff dabei ist und zweitens geht dabei unglaublich viel Wärme verloren. Deswegen braucht man Isolierungsschicht. Dass man wenigstens die äußere Schicht von dem Tank so warm hat, dass dort nicht die Luft flüssig wird, weil einfach das zu viel Wärme sonst zieht.
Es geht nicht die Wärme verloren, es geht die Kälte verloren.
Ja, also
je nachdem, wie man es sieht.
Ja. Genau. Es kommt zu viel Wärme rein.
Okay.
Geht zu viel Wasserstoff verloren, sagen wir es so.
Was haben die denn auf den ersten, bei dem ersten Start gemacht? Also ich bin ja abgesehen davon, dass das wahrscheinlich ein Riesen-Event war. Ne?
Soweit ich weiß, haben die nur getestet. Ein paar Mal um die Erde rum, zurück, fertig.
Mit voller Besatzung?
Nö, zwei Leute.
Zwei Leute.
Einfach aus Sicherheitsgründen, ist ja auch sinnvoll. Dabei war es allerdings so, im Prinzip hätte das Space Shuttle komplett automatisch fliegen können. Also die Programme vom Autopiloten waren so, dass man jede Flugphase praktisch automatisch gesteuert hat. Das Einzige, was man mit Absicht rausgelassen hatte, kann sein, dass man das irgendwann geändert hat, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, habe da Verschiedenes gelesen. Nach 86 war es halt wirklich bis dahin so, dass das Herausfahren des Lande
Fahrwerks.
Des Fahrwerks, genau. Das Herausklappen des Fahrwerks, das musste von Hand gemacht werden. Alles andere war halt automatisch. Teilweise musste man auch noch irgendwelche Kassetten irgendwie umlegen, um Programme zu laden und so. Weil Arbeitsspeicher mit Ferritkern ist halt nicht sehr groß.
Okay, Columbia. Wie ist denn das eigentlich gewesen? Gab es da so eine Art Fertigungsstrecke, wo die anderen Shuttles da schon irgendwie so ein bisschen auf Dock lagen? Oder ist das wirklich so Stück für Stück für Stück gebaut worden?
Oh, die kamen nacheinander. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob die gleichzeitig gebaut wurden. So viele waren es ja auch nicht. Waren ja am Ende nur fünf und eins davon war nicht geplant.
In welcher Hinsicht nicht geplant?
Lass mich lügen, ich glaube, Discovery wurde dann irgendwie aus Ersatzteilen, die man noch rumliegen hatte, zusammengebaut, nachdem die Challenger kaputt gegangen ist.
Okay, vielleicht mal ein bisschen was zu den Missionen. Also Columbia fliegt.
Mhm.
Was fliegt denn zu dem Zeitpunkt im Weltraum, also im näheren Orbit um die Erde drumherum? Die Russen müssten zu dem Zeitpunkt, hatten die schon die Mir zu dem Zeitpunkt draußen? Noch nicht,
nee.
Ne?
Die kam später. Das war Sajut. Skylab, die amerikanische Raumstation, ist abgestürzt über Australien. Australien hat eine Müllgebühr verlangt von den USA. Ja, hey, ihr habt euren Müll bei uns abgeladen. Jetzt holt den mal zurück. Ne?
Stimmt, dieses Skylab ist ja abgestürzt, weil das Space Shuttle zu spät geflogen ist. Die wollten es anheben.
Genau.
Ne? Wieder.
Genau, 78 sollte es eigentlich fliegen. 79 ist Skylab, glaube ich, abgestürzt. Und hatten halt kein Geld gehabt, Apollo weiterzuführen, um mit Apollo nochmal hochzufliegen und das weiter zu betreiben.
Das Abstürzen ist letztendlich wirklich passiert, weil die Umlaufbahn zu niedrig geworden ist.
Ja.
Einfach ganz.
Ganz nur.
Hätte
ganz
man wieder normal anheben müssen, ein Stück.
Genau. Genauso wie man es dann auch mit der ISS und so weiter gemacht hat.
Und macht nach wie vor.
Ja, das ist nicht mehr so schlimm, wie es früher mal war, kommen wir noch zu. Okay. Space Shuttle. Das Space Shuttle an sich hatte eine relativ begrenzte Leistung gehabt. Ganz am Anfang sowieso. Der externe Tank war noch ziemlich schwer, hat am Anfang leer 35 Tonnen gewogen. Nach 6 Missionen hat man einen leichteren Tank eingeführt, der hat dann nur noch 30 Tonnen gewogen. In 90er Jahren hat man noch weiteren leichteren eingeführt, aus Aluminium-Lithium-Legierung. Und da hat man nochmal 3,5 Tonnen eingespart. Dann war man so bei 26,5 Tonnen. Und praktisch jedes Kilo, was man da einspart, ist fast nochmal ein Kilo zusätzlicher Nutzlast. Was man vorhatte, damals geplant hatte, aber nie umgesetzt hat, war die Seitenbooster zu verlängern. Bestehen ja aus 4 Segmenten. Man wollte noch ein 5. Segment oben draufsetzen, um einfach mehr Leistung zu haben, mehr Schub am Anfang. Dazu kam es nie.
Was hätte das gebracht, einfach um das mehr, Ding einfach dicker mehr packen zu können?
Mehr Leistung, mehr Flexibilität bei der Wahl vom Orbit.
Okay.
Das hat.
Nochmal kurz zurück zu der Größe des Space Shuttles, dass wir uns nochmal so fürs innere Auge holen können, von welchen Dimensionen wir hier reden. Ne?
Ja, also das Space Shuttle war ja gedacht als Ersatz für eine Rakete. Und praktisch hatte es ja einen Frachtraum gehabt, der sehr groß und lang war. Durchmesser 5 Meter, 15 Fuß, glaube ich. Und Länge 60 Fuß, also um die 20 Meter. Und also Riesending halt. Da war genügend Platz, um Satelliten reinzupacken, genügend Platz für sowas wie Hubble Space Telescope. Was das Space Shuttle nicht konnte, war wie eine Rakete einfach in einen hohen Orbit reinfliegen. Das ging halt nicht wirklich. Wenn man Satelliten in einen hohen Orbit bringen wollte, brauchte man noch eine zusätzliche Raketenstufe. Beziehungsweise, man hatte ja geplant, wir erinnern uns, 69, Anfang der 70er Jahre war man noch sehr viel optimistischer. Damals hatte man gesagt, na okay, wir bauen dann irgendwann das Nuclear Shuttle. Und bauen ein anderes Triebwerk rein mit einem Kernreaktor drin und nehmen noch einen zweiten Wasserstofftank mit und dann heizen wir den Wasserstoff direkt mit dem Kernreaktor auf, sind viel effizienter und fliegen damit einfach direkt in den hohen Orbit rein. Zum Mond, wer weiß, zum Mars vielleicht. Ne? Also das war so ein Plan. Das ging natürlich erstmal nicht. Stattdessen hat man, wenn man in Satelliten in hohen Orbit bringen wollte, praktisch nochmal eine Rakete in den Laderaum des Shuttles reingestellt. Zweistufige Rakete, nannte sich Inertial Upper Stage, IUS, und war ursprünglich auch nur so ein witzigerweise SLS hat heutzutage auch eine IUS. Die nennt sich Interim Upper Stage, also so Zwischenlösung. Und das war die auch. Denn eigentlich hatte man gedacht, naja, wir nehmen eine Wasserstoff-Oberstufe, eine Centaur-Oberstufe, weil die ist auch für die Größe gedacht, ne? Also kann man locker in den Frachtraum vom Shuttle mit reinpacken, zusammen mit einem Satelliten, und können die dann starten, fliegt dann mit dem Satelliten hoch, kann oben nochmal neu starten, das Triebwerk. Also man fliegt ja immer erst in diesen Übergangsorbit, sodass man einen Orbit hat, mit dem man erstmal auf die Höhe kommt, wo der geostationäre Orbit anfängt, und beschleunigt dann nochmal, um daraus eine kreisförmige Umlaufbahn zu machen. Und das konnte man mit so einer Centaur-Stufe machen, die man einfach nochmal neu starten konnte. Das war damals schon soweit. Aber Centaur-Stufe, Wasserstoff und so weiter, alles kompliziert, wollte man noch nicht machen, hat man erstmal eine Zwischenlösung mit Feststoffraketen gemacht. Und das war einfach eine zweistufige Rakete. Erste Stufe bis hoch, bis zum obersten Punkt, und dort nochmal die zweite Stufe gezündet, um in den kreisförmigen Orbit zu kommen. Und der kreisförmige Orbit, da konnte man dann ungefähr 2,3 Tonnen hinbringen. Wenn man das nicht wollte, wenn man es so machen wollte wie normale Nachrichtensatelliten, einfach nur einen Übergangsorbit, die dann selbst in den kreisförmigen reinfliegen, dann waren es um die 5 Tonnen, knapp 5 Tonnen. Mit anderen Worten, das Space Shuttle hatte eine Leistungsfähigkeit ungefähr vergleichbar mit einer Ariane 4 Rakete.
Plus, dass man halt immer das Space Shuttle mitgeschleppt hat und die Besatzung mitgeschleppt
Exakt,
hat.
Exakt, ja. Alles. Also das war halt so nicht sehr wirtschaftlich. Deswegen hat ja auch die Ariane-Raketen haben ja dann auch sehr schnell den gesamten kommerziellen Markt praktisch abgedeckt. Das war natürlich nicht nur ein Verdienst der Ariane-Raketen von alleine, sondern auch von den Problemen, die das Space Shuttle dann später hatte. Wie gesagt, 7 Leute, auf einer Mission sind mal 8 mitgeflogen. Das war von Deutschland sogar gesponsert. Als die Space Lab, eine der Space Lab-Missionen, war von Deutschland gesponsert, und da waren dann insgesamt mal 8 Leute auf dem Space Shuttle drauf. Ansonsten waren es immer nur so 6 oder 7.
Die Mission mit den eingepackten Oberstufen, ist das häufiger vorgekommen? Also, weil das hört sich für mich halt so an, als hätte man das ja auch mit einer normalen Rakete machen können, letztendlich. So.
Ja, das war ja politischer Konsens, dass das Space Shuttle alles ersetzt. Also es war wirklich politisch inopportun, bis 1986 eine Rakete zu starten, die kein Space Shuttle war. Ich meine, seit den 70er Jahren hat es kaum noch Weiterentwicklung von anderen Raketen gegeben. Wenn man sich so Delta II oder sowas anschaut, nee, Delta II, was heißt später, Delta-Raketen anschaut, die haben einfach nochmal irgendwie die übrig gebliebene Technik von Apollo irgendwie aufgewärmt. Die Oberstufe, die neue Oberstufe von der Delta-Rakete war das Landetriebwerk von der Mondlandefähre zum Beispiel. Also, und von der Saturn-1-Rakete die Triebwerke unten waren E1-Triebwerke, glaube ich. H1-Triebwerke, sorry. Und die wurden ein kleines bisschen verbessert und hießen dann RS-27, und das war dann das Haupttriebwerk von der Delta-Rakete. Also, das ist so. Ja, also man hat halt wirklich irgendwie zusammengeklaubt, was man noch hatte, weil richtig Entwicklungsarbeit wurde in Normalraketen überhaupt nicht mehr gesteckt.
Also ein bisschen rumkannibalisiert.
Ja, und das ging bis in die 90er Jahre rein, und da stand man dann da.
Okay,
kommen wir noch zu.
Nun fliegt ja das Ding, ne?
Ja.
Vor sich hin, das sind ja am Ende über 200 Missionen geworden.
Ne? Nee, 135.
135.
135, ja. Also
ich bin auf 200, wahrscheinlich haue ich das mit Ariane durcheinander.
Ja, ja,
nee.
Passiert.
Okay, sorry. Nee, gut, das Ding fliegt jetzt. Hat ja verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Einerseits sicherlich den militärischen Auftrag noch zu erfüllen, also diverse ja. Sachen auszusetzen.
Es hat eine Reihe von militärischen Missionen gegeben, mit teilweise auch mit dieser Oberstufe. Spionage-Satelliten. Größtenteils Spionage und Kommunikation, Relais-Satelliten, alles sowas. Startfrequenz wurde langsam gesteigert. 1985 war man bei 9 Starts. Das ist ganz ordentlich. Also innerhalb von 4 Jahren, von 81 bis 85, hatte man 9 Starts pro Jahr. Das ist sehr schnell. Wir erinnern uns bei SpaceX, die haben den ersten Flug 2010 gemacht mit der Falcon 9 Rakete. 2012 kam dann der zweite. Da haben die 3 Flüge gemacht in dem Jahr. Und es hat lange gebraucht, bis zum ersten Mal 9 Flüge in einem Jahr gemacht haben. Gut, jetzt ist es sehr viel mehr, aber das war halt, die haben ganz schön Tempo gemacht.
Genau, wann begann das dann, so dass diese Idee der Raumstation, also Skylab hatten sie ja nur verloren, das war nur weg. Das hätten sie ja wahrscheinlich noch ein bisschen weiter betrieben, wenn sie es rechtzeitig hätten anheben können. Die Russen waren ja recht aktiv, das heißt, also hast du ja vorhin schon Salyut gesagt, ne? Haben ja dann angefangen, die Mir aufzubauen, da gab es auch so ein paar Kooperationen dann schon, ne? Zwischen NASA und
damals der Sowjetunion. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also die letzte Kooperation war das Apollo-Soyuz-Testprogramm von 75, glaube ich. Als halt eine Apollo-Kapsel hochgeflogen ist und mit einer Soyuz angedockt ist, was so Tauwetterperiode im Kalten Krieg war. Aber wirklich ordentliche Kooperation in dem Sinne gab es noch nicht. Also man hatte vor, eine Raumstation namens Freedom aufzubauen, Kalter Krieg halt, was einfach eine amerikanische Raumstation sein sollte mit verschiedenen Modulen. Aber das war noch der Plan. Das war so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war das noch der Plan. Die internationale Raumstation, dazu kam es dann erst später. Nach Ende des Kalten Krieges kam es dann natürlich dazu, dass man gesagt hat, okay, Apollo-Soyuz-Testprogramm ist ja richtig gut gelaufen und hat das praktisch neu aufgewärmt und Shuttle-Mir-Projekt draus gemacht. Und daraus erwuchs das dann. Da wuchs dann langsam die Kooperation zwischen Amerikanern und Russen, auch um sicherzustellen, dass die Leute, die in Russland mit Raumfahrt und Militär beschäftigt sind, dass die noch weiter Beschäftigung haben. Dass die noch irgendwo gebunden sind und nicht zu sehr in Versuchung geraten, in irgendwelche anderen Länder zu gehen und dort Militärtechnik zu entwickeln.
Also gerade so im Nahen Osten oder sowas dann abzuwandern, wo ein bisschen Geld da ist und wo man dann halt irgendwie gucken kann, wie man sich einbringt.
Also das war wirklich Absicht gewesen, dass man versucht hat, den Russen Arbeit zu beschaffen. Sowohl was Raumstationen angeht, als auch dann russische Triebwerke zu importieren. Und Boeing hat ja eine Kooperation aufgebaut, dann Sea Launch, halt alles sowas. Also da gab's wirklich so ein bisschen schon Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Russland.
Ja, man hat es ja dann auch ein bisschen besser unter Kontrolle, ne? Also es ist ja also an sich schlau, ne, den Feind oder den ehemaligen Feind einzubinden. Nochmal zurück zu den Missionen. So, was gab es denn so für ein Spektrum? Sowas wie wissenschaftliche Missionen natürlich.
Wissenschaftliche, auch, ne? Natürlich. Es gab ja diese Labormodule, die verbaut waren im Space Shuttle, also beziehungsweise als Nutzlast. Es gab dann so einen kleinen Tunnel vom Cockpit vorne. Das Cockpit vorne selbst, was halt auf 2 Decks ist, war relativ groß, war halt fast schon eine kleine Raumstation. Halt vergleichbar mit sowas wie einer Salyut oder so. 80 Kubikmeter, glaube ich. Oder 60 oder 80, bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls in der Größenordnung. Die Labormodule kamen dann nochmal sowas um die 30 dazu. Gab einen kleinen Tunnel, dass man da reinkommen konnte und dort halt arbeiten konnte. Hatte noch mehr Platz gehabt. Eins davon kam aus Deutschland. Und bis 1989 gab es Exklusivverträge. So heißen, entweder man flog mit diesem, mit dem deutschen Space Lab oder halt gar nicht. Das war wirklich so, es gab dann später Space Hab von den Amerikanern, was praktisch das Gleiche nochmal war.
Plus kleiner.
Bisschen kleiner, ja. wie ist es, Space Lab, ich bin immer versucht zu sagen Skylab. Space Lab gab es in verschiedenen Varianten. Das war so ein modulares System. Da gab es so Paletten für Arbeit im Vakuum. Es gab einfach bloß. Es gab noch ein paar mehr Dinge. Es gab verschiedene kleine Aufbauten dort. Und man hatte halt die Möglichkeit, einen großen Druckbehälter zu haben oder zwei davon, in dem man dann halt arbeiten konnte. Was halt auch der Beginn der Expertise war in Deutschland und in Europa zum Bau von Raumfrachtern, ATV und so weiter, und von Raumstationsmodulen.
Ich habe mir mal in Bremen, war ich mal in so einem Modul drin, in diesem Colombo, ja. Genau. Habe mir das mal angeschaut, also im Zuge der Ariane-Produktion damals. So. Hm. War so ein paar Sachen begangen, ist schon relativ groß. Und das war ja auch noch so gebaut, dass du es so ATV-mäßig, ne, also auch in irgendwelche Ladebuchten hättest du noch reinbekommen können und sowas, also von der Größe her. Ja. Da habe ich auch gestaunt, weil die damals gesagt haben, das hat ins Space Shuttle reingepasst, so, ne, oder hätte ins Space Shuttle reingepasst. Ich weiß echt, das Ding passt da rein, okay.
Ja, das ist halt so, ja. Standardgröße heutzutage, ja. Auch, so Standardgröße für Nutzlasten.
Hat sich so entwickelt dann.
Ja. Ne.
Aber das Space Shuttle hatte ja an sich jetzt nicht so die mega guten Voraussetzungen für längere Orbit-Aufenthalte, weil ja.
Überhaupt nicht.
Naja, weil ich meine, wenn ich halt so ein Space Lab da hinten reinklatsche, brauche ich ja wieder Strom. Ne? Ich brauche halt die ganzen Facilities dann, also Sauerstoff. Und soweit ich weiß, hast du keine Paneele gehabt, um irgendwie Strom noch zusätzlich zu erzeugen. Also, wie lange konnten dann so ein Space Lab da rumflattern und irgendwie Experimente machen, bevor es wieder zurückkehren musste?
2 Wochen, 16 Tage sind, glaube ich, die längsten gewesen. Meistens eher so 9, 8, 9, 10 Tage.
Und das ging mit den Bordmitteln, mit der Elektronik und dem Speicher?
Die hatten Brennstoffzellen. Die hatten Wasserstoff und Sauerstoff mit und Brennstoffzellen, um Strom zu erzeugen. Hatten keine Solarzellen gehabt. Hatten Radiatoren, um Wärmehaushalt sicherzustellen. Die Radiatoren waren in den Klappen, in den Nutzlastklappen eingebaut. Deswegen mussten die immer sofort aufgemacht werden. Also die flogen halt hoch und haben erstmal alles hinten aufgeklappt, damit die Radiatoren Richtung Weltraum gezeigt haben, damit man die Wärme loswerden konnte.
Die das Shuttle von der Sonne absorbieren musste.
Ja, braucht man halt in jedem Raumschiff. Überall, wo Wärme anfällt, muss halt dann die Wärme dann auch mal weg. Das ist halt so ein Kühlsystem. Hat man auch auf der ISS. Da gibt es so ganz große, gibt's große weiße Paneele, die halt keine Solarpaneele sind. Und das sind halt Radiatoren.
Die dann im Infrarotbereich irgendwie das abstrahlen?
Oder? Ja, einfach normale Wärmestrahlung halt. Kann man weiß anstreichen, weil dann reflektiert es halt das weiße Licht. Ist dann ein schlechter Emitter für weißes Licht, aber das ist ja nicht das Licht, was einen interessiert, deswegen kann man das machen.
Okay, diese wissenschaftlichen Missionen, ich kann mich so dunkel erinnern, also noch so Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, dass man da immer mal so Sachen gehört hat, so, ich glaube ja auch, dass der Ulf Merbold, der war irgendwie ja, so Anfang der 80er mit dem Space Lab unterwegs. Ne?
Genau, das war die Mission, wo dann 8 Leute drauf waren.
Ach, das war die Mission, okay.
Soweit ich weiß, ja.
Okay, da hatten wir also, Wissenschaft zum einen.
Und also Space Hub, ja. Es ist natürlich wirklich so, 2 Wochen und da oben ist nicht viel Zeit. Ist überhaupt nicht viel Zeit. Und es war halt echt eine Verschwendung von Ressourcen, so viele Leute da hochzubringen, die dann halt nicht lange da irgendwas machen konnten. Das war, ja, dafür hat man dann halt eine fliegende Raumstation da hochgebracht. Ja, wie gesagt, Strom kam einfach von Brennstoffzellen. Das Space Shuttle war halt als Shuttle gedacht, also zum wirklich wie so ein Shuttlebus, halt einmal hochfliegen und dann wieder runterkommen, irgendwas mitbringen. Aber es gab halt nichts da oben, was man irgendwie, wo man irgendwas hätte hinbringen können, und es gab auch kein Geld, da irgendwas aufzubauen. Und dann blieb es halt dabei. Dann gab es so kleine Spielereien, die man mitgebracht hat. Die Wakefield Facility war so ein Ding. Das Ding ist 3-mal geflogen. die existierte nur deshalb, weil Space Shuttle nicht sehr hoch fliegen konnte. War halt immer noch relativ tief, so 300 Kilometer Höhe, was noch ziemlich in der Atmosphäre drin ist für so Weltraumfahrtverhältnisse. Und hat dann gesagt, naja gut, okay, wir bringen einfach so ein rundes Ding mit als Schutzschild gegen die Atmosphäre. So heißen, Luft kommt halt von vorne rein und im Windschatten können wir dann bessere Experimente machen, die richtig gutes Vakuum brauchen. Das hat nicht funktioniert, zumindest nicht so gut, wie man dachte. Also okay, man hat 99% der Restatmosphäre dort weggebracht, aber geplant war eigentlich 99,9999% wegzuhaben und das ging halt nicht. Dann hat man es, beim ersten Mal hat es irgendwie einen technischen Fehler gegeben, da konnte man es nur am Arm, also Space Shuttle hat ja so einen Nutzlastgreifarm, an dem hat man es dann halt rausgehalten. Das ging, aber man hat halt gedacht, naja, wahrscheinlich kommt das, was wir noch sehen, kommt wahrscheinlich noch vom Space Shuttle selber und dann wollte man es halt in 50 Kilometer Entfernung auch haben. Das war von Anfang an so geplant, das war als Freiflugexperiment gedacht, dass man dann einfach später wieder einsammelt und hat dann halt mitgekriegt, nee, es funktioniert alles nicht so wirklich und hat es dann auch sehr schnell sein lassen. Hat man so Experimente gemacht wie Dinge beschichten also Vakuumbeschichtung in der Schwerelosigkeit, um zu gucken, ob das im Weltraum besser geht als auf der Erde. Ja. Und neben Wakefield Facility und den Versuchen, Experimente durchzuführen, einfach an Bord vom Space Shuttle oder an mitgebrachten Dingen, gab es natürlich auch Raumsonden. Die Jupiter-Raumsonde Galileo ist vom Space Shuttle aus gestartet worden. Es gab noch eine Venus-Sonde, ich glaube eine Merkur-Sonde. Die waren alle leistungsmäßig ziemlich eingeschränkt, einfach weil die waren halt genauso auf diese Oberstufe angewiesen. Und wenn man eine Raumsonde hätte starten wollen, die einfach direkt zum Jupiter hätte fliegen können, hätte man einfach eine andere Rakete gebraucht. Titan-Rakete. Diese Oberstufen, die für das Space Shuttle entwickelt wurden, die wurden durchaus auch auf andere Raketen dann obendrauf gesetzt. Waren halt extra dafür gebaut, waren sehr leicht. So eine Feststoff-Oberstufe ist ein merkwürdiges Ding. Es ist nicht das effizienteste der Welt. Aber man kann es ziemlich leicht bauen. Im Vergleich zu einem Feststoffbooster, der für den Start auf der Erde gedacht ist, braucht man dort nicht so viel Druck im Inneren. Dadurch kann man einfach das ganze Material etwas leichter bauen. Man verliert etwas Effizienz, aber durch die Leichtigkeit gewinnt man insgesamt. Also man hat da so einen gewissen Trade-off und der ist halt am Ende so besser. wurde dann halt gerne bei irgendwelchen Raketen, die normalerweise schwere Satelliten hätten starten sollen und dann auf einmal eine Raumsonde starten sollten, wird sowas gerne obendrauf gesetzt, zusammen mit der Raumsonde, um einfach noch ein bisschen mehr, noch mal ein bisschen Kick zu kriegen. Das waren durchaus erfolgreiche Missionen, trotz allem hat halt bloß länger gedauert. Also Galileo zum Beispiel hat halt 6 Jahre gedauert anstatt 2. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, irgendwie durch die lange Zeit gab es Probleme auch. Ich weiß es nicht. Nee. Galileo hat halt das Problem mit dieser Antenne, die sich nicht ganz geöffnet hat. Dadurch kamen nicht so viele Daten auf der Erde an, wie gedacht war. Wohlgemerkt Galileo, die Raumsonde, nicht das Navigationssystem. Das ist erst später entstanden. Ja, und dann natürlich die berühmteste Nutzlast, das Hubble Space Telescope, was ja eigentlich auch schon in den 70er Jahren hätte starten sollen. Wurde in den 70er Jahren geplant und entworfen. Die Technik stammt auch zu großen Teilen aus den 70er Jahren. Also dadurch hat man da teilweise große Einschränkungen, was so Funktionen von Star-Trackern angeht und so weiter. Die konnten bloß ein paar einzelne Sterne anpeilen, haben keine große Datenbank und so weiter. Und man hat jetzt halt diese Technik da drin, die fliegt immer noch, die funktioniert auch noch irgendwie, aber es ist halt nicht so toll. Und es ist halt dadurch eingeschränkt, dass das Space Shuttle halt nur in sehr niedrigen Orbits fliegen kann und entsprechend das Hubble-Teleskop in einem niedrigen Orbit ausgesetzt werden musste, was zu ernsthaften Problemen führte. Halt zum Beispiel, man hat regelmäßig Tag- und Nachtzyklen und von Tag zu Nacht kühlt sich dann das Material einfach ab, zieht sich zusammen und man hat dann so Phänomene, dass sich halt, dass dann die Solarpaneele angefangen haben zu flackern und so, was alles nicht gut ist für ein Teleskop. Das hat man, glaube ich, dann später in den Griff gekriegt, indem man die ausgetauscht hat. Aber man hat halt ständig irgendwie kleinere Probleme damit gehabt. Es ist viel besser, wenn man ein Teleskop weit weg von der Erde hat. Aber wurde ja nicht mehr gebaut. Also Hubble Space Telescope war eine der Gründe, also so eines dieser ganz prominenten Nutzlasten. Ich meine, es gab 135 Flüge vom Space Shuttle und 5 davon waren Space Shuttle. Das ist schon, was schon echt viel ist. Also dafür, dass es einfach bloß ein Teleskop ist. Ne?
Ja, du meinst Hubble.
Hubble, ja. ja.
Ich übersetze es nochmal für da draußen. Also es gab 135 Flüge mit dem Space Shuttle und 5 davon für das Hubble.
Für Hubble Space Telescope, genau.
Das war natürlich dann immer diese Brillensache, ne? Dass also quasi die Korrektur eingesetzt werden musste. Soweit ich weiß, weil wir haben jetzt irgendwie so einen Jahrestag, ne, gehabt mit Hubble, irgendwann jetzt gerade aktuell. Wir sind jetzt ja hier im April, Ende April 2020. Ich glaube, es ist auf einer höheren Umlaufbahn mittlerweile angekommen, also irgendwas mit 600 Kilometer oder so.
Bis dahin wurde es ja gebracht, glaube ich.
Weil funkt ja immer noch gute Bilder rüber, macht auch das noch eine Weile, so wie es aussieht. Ne? Für viele ist Space Shuttle und Hubble ist das so quasi synonym, mehr oder weniger. Also so also man denkt da immer sofort dran. Also, also mir geht es zumindest so, dass dieses Riesending da irgendwie so hochgeschoben worden ist. Und ich meine, es sind natürlich auch, sieht dieser Blick ins Universum raus, das ist schon eine tolle Sache. Ne? Also kriegen wir natürlich auch von der Erde aus gebacken mit größeren Spiegeln. Hat aber natürlich dieses Space-Teleskop hat natürlich irgendwie auch die Fantasie angeschoben und finde es schon, dass es auch für den psychologischen Effekt, das schiebt das Space Shuttle so ein bisschen ins Positive. So,
ja. Ja, das Problem ist nur, es ist das Einzige. Ne, also das Space Hubble ist halt das einzige Weltraumteleskop von nennenswerter Größe derzeit. Und man hat jetzt halt einen Kometen gehabt, Atlas irgendwas. Werden ja immer nach dem Programm benannt, das er entdeckt hat, wenn es nicht von einem Menschen direkt entdeckt wurde. Und davon gibt es dann halt ein paar Bilder. Dann jedes Mal, wenn irgendwas passiert, hat man dann halt exakt ein Weltraumteleskop. Und da muss man gucken, wie takte ich das jetzt ein? Und es wäre natürlich viel, viel besser gewesen, wenn man jetzt schon 5 davon hätte oder 10 davon. Ich meine, wir haben auch auf der Erde nicht bloß ein Teleskop. Und Hubble ist ikonisch, absolut. Ist wirklich ein tolles Ding auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nimmt es halt so viel Raum ein, dass man dabei übersieht, dass die Alternativen, dass man viel bessere Alternativen hätte haben können und haben müssen inzwischen. Ich meine,
gut, wie kriegst du denn aber heute so einen 13-Meter-Turm da hochgeschoben? Ne?
Schon 4 Meter würden ja helfen. Und 4 Meter hat man locker Platz dafür. Also so ist nicht. Und man könnte auch genauso gut eine Nutzlastverkleidung bauen, die größer als 5 Meter ist. Mit der Ariane 5 zum Beispiel hätte man ja auch eine größere Nutzlastverkleidung dafür entwickeln können. Wenn man die jetzt vor Augen hat, hat einen Durchmesser von 5 Metern. Einfach so von sich her. Und natürlich kann man eine Nutzlastverkleidung dann noch etwas größer machen. Problem da ist natürlich, dass die Ariane 5 in einem Gebäude aufgebaut wird und das Gebäude dann dafür umgebaut werden müsste, damit das alles rein und raus passt. Aber das wäre alles machbar gewesen und es hätte keine 10 Milliarden gekostet. Hubble ist halt wirklich, es ist ein ernsthaftes Problem, dass Hubble so toll ist. Also es nimmt halt wirklich den Raum ein, den man eigentlich den man eigentlich für eine ernsthafte Entwicklung von Weltraumobservatorien gebraucht hätte.
Gut, es würde ja wahrscheinlich auch nicht mehr so ewig funktionieren jetzt. Ne? Also ich würde, also so wie ich das so mitgekriegt habe, geben so nach und nach die Gyroskope dann irgendwann auf. Und
ja, dann, die wurden ja 2009 ausgetauscht. Ich glaube, die Gyroskope, ja, die Gyroskope, genau. Das sind mechanische Dinge. Also heutzutage wird das niemand machen. Heutzutage macht man das alles mit Lasergyroskopen. Also, dass man einfach einen Laserstrahl praktisch im Kreis laufen lässt und schaut, ob das zu schnell geht oder zu langsam, um zu gucken, wie die Drehraten sind und sowas. Hat den großen Vorteil, keine mechanischen Teile da drin. Hält ewig, solange wie die Elektronik hält halt. Und Elektronik hat man ja mitbekommen, hält ewig. Das sind mechanische Teile, also das sind wirklich Dinge, die sich drehen und wo man dann guckt, ob die sich bewegen in Relation dazu. Und die hatten bis 2009 sind die immer wieder ausgefallen. Zwischendurch sind mal, ich glaube, drei funktionieren noch, was auch reicht, um komplett normalen Betrieb zu haben. Wenn noch eins ausfällt, dann wird es langsam schwieriger. Also es gibt dann noch so, man hat Wege gefunden, dann noch ein bisschen was zu machen, trotz allem. Aber es wird dann halt langsam immer schwieriger, umso mehr davon ausfällt.
Okay, mal wieder zurück zum Transportmittel, zum Space Shuttle. Ja. Gibt es denn überhaupt irgendwas Positives zu sagen, was im Zuge der Space Shuttle-Entwicklung an Innovation oder so irgendwie hinten rausgefallen ist? Oder kann man da nichts finden?
Das Problem ist halt, es gibt halt, in der Wirtschaft gibt es immer die Opportunitätskosten. So heißen die große Frage, was hätte ich denn machen können, während ich mich mit diesem Ding beschäftigt habe? Und wenn man danach geht, sind die Opportunitätskosten vom Space Shuttle einfach so groß geworden, dass man da wirklich kein gutes Haar dran lassen kann. Es ist furchtbar. Und es tut mir auch immer wieder leid, im Prinzip, weil die Ingenieure haben natürlich hervorragende Arbeit geleistet, trotz allem. Ne? Es ist halt eine Arbeit gewesen, hätte man anderswo hervorragende Arbeit gemacht, hätte man halt mehr rausholen können. Und das ist dann halt, es ist wirklich immer schade und es ist schwierig, das zu kommunizieren, dass gleichzeitig hervorragende Arbeit geleistet werden kann und trotzdem das Produkt an sich nichts ist, wo man vollkommen stolz drauf sei oder wo man vom Ergebnis her sagen kann, das war jetzt wirklich gut. Manchmal sind Dinge einfach nur teuer. Es ist wirklich immer sehr schade. So viel ist nicht rausgekommen, dass man jetzt sagen könnte, okay, hier hat es einen großen Durchbruch gegeben.
Wäre es möglich gewesen, die ISS auch ohne Space Shuttle aufzubauen?
Naja, der russische Teil wurde komplett mit russischen Raketen aufgebaut. Man hat die Module halt mit eigenen Steuertriebwerken, eigener Avionik und so weiter ausgestattet und dann einfach zusammengeschoben. Das funktioniert komplett auch so. Die Chinesen wollen ja eine eigene Raumstation aufbauen. Die haben auch keinen Space Shuttle. Das geht.
Die großen Module.
Die Mir wurden natürlich auch genauso zusammengebaut.
Ja, weil ja auch mal so ein bisschen erzählt wird, dass quasi ohne das Space Shuttle so große Module hätten nicht in einem Stück da hoch transportiert werden können. Ist das dann auch bloß eine Marketing-Sache gewesen? Oder?
Es wurde halt so gemacht und ob das nun 2-3 Tonnen mehr oder weniger, dann hätte man halt sich überlegen müssen, wie man die Ariane 5 ein bisschen umbaut, dass sie etwas leistungsfähiger wird. Aber also das, wenn überhaupt, scheitert es dann so an 2-3 Tonnen. Aber ja, das Problem bei der ISS war natürlich auch, die ISS flog lange Zeit auf 300 Kilometer Höhe. 300, 330, so in der Größenordnung. Und es mussten immer wieder Transporter hochfliegen, einfach nur um Sprit aufzutanken und die Flughöhe wieder anzupassen. Und erst 2011, als das Space Shuttle dann endgültig nicht mehr geflogen ist, hat man die ISS angehoben auf 400 Kilometer. Ist viel weniger Atmosphäre drin, muss man viel seltener anheben. Und Ja, das, also was das angeht, war das Space Shuttle echt ein Klotz am Bein. Ja, ja, ich würde halt gerne viel mehr Positives zum Space Shuttle sagen, aber dadurch, dass das Programm von Anfang an so aufgebaut war, dass es halt keine Alternativen gegeben hat oder dass man keine Alternativen gelassen hat, ist es halt wirklich zu einem Klotz geworden, der einen großen Teil der Raumfahrt, insbesondere der westlichen Raumfahrt, zurückgehalten hat. Mehr zurückgehalten als gefördert.
Wenn wir schon mal bei den negativen Sachen sind, dann können wir ja vielleicht kurz was zu den zwei Unglücken erzählen.
Hm?
Fangen wir einfach mal vorne an.
Ja, die Startrate vom Space Shuttle ist gesteigert worden. Wie gesagt, 9 Starts, 85. Und dann 86 gab es noch, ich glaube, 5. Und der letzte war dann Challenger. An Bord war ein Tetris-Satellit, TDRS, also ein Relais-Satellit. An sich nichts Besonderes. Was besonders war, es war eine Lehrerin mit an Bord. Und ich glaube, ein Israeli. Es waren besondere, also man hat natürlich beim Space Shuttle dann, wenn regelmäßig Menschen da hochgeflogen sind, hat man natürlich darauf geachtet, wen schicken wir da alles hin. Und John Glenn ist ja später auch nochmal geflogen, der, lass mich lügen, im Apollo-Programm und ich glaube auch im Gemini-Programm schon geflogen ist. Also war halt mit 77 Jahren dann der älteste Astronaut nochmal. Und Problem war, die Feststoffbooster bestehen, wie gesagt, aus 4 Segmenten. Das 5. wurde damals nicht dazugefügt, obwohl man es geplant hatte, irgendwann das zu machen. Zwischen diesen Segmenten hat man natürlich eine entsprechende Lücke, die muss abgedichtet werden mit einer Dichtung. Und die hat versagt. Ist einfach zu lange offen geblieben. Das heiße Gas von der Verbrennung ist durchgebrannt. An der Stelle, wo es etwas inopportun war, einfach weil auf der anderen Seite der Außentank war, der Wasserstofftank. Und durchgebrannt. Der Tank ist geplatzt und das war's. Keine Chance.
Also im Prinzip wie so ein Schweißbrenner hat sich das da einmal reingeschnitten und dann war lustig Sauerstoff, Wasserstoff dahinter und dann hat es Bumm gemacht.
Das, nee, noch nicht mal. Einfach nur geplatzt.
Einfach nur, also nur der Druck hat schon ausgereicht, das zu zerlegen.
Ja, das reicht völlig, das ist wie ein Ballon.
Ich habe das ja damals gesehen in Nachrichten, noch zu DDR-Zeiten der aktuellen Kamera. Und das war wirklich echt eine ganz schöne Wolke, die da stand, ne? Und da hast du ja auch keine Einzelteile mehr gesehen. Da flogen dann noch so ein bisschen die Booster rum, irgendwie so ein paar Stücken, ne? Und von dem Shuttle hast du aber nichts mehr gesehen, ne? Das muss es komplett zerlegt haben.
Das ist noch geflogen. Wahrscheinlich am Stück aufs Meer dann aufgeschlagen.
Weil es kann mich nicht erinnern, das gesehen zu haben. Also wahrscheinlich so schnell irgendwo
hingehen. Ja, das ist. Ja, das ist so ähnlich wie bei der Falcon 9-Rakete, die im Flug zerlegt wurde. Da hast du auch nicht mehr gesehen, dass die Dragon-Kapsel da eigentlich noch da war und am Stück runtergefallen ist.
Ja, wahrscheinlich hat es die Leute schon vorher getötet da drin, ne? Oder meinst
nicht
du,
unbedingt. Aufschlag nee, also, ist, also so groß sind die Kräfte nicht. Wie gesagt, es ist ja bloß der Tank geplatzt, die Feststoffbooster sind weggeflogen. Und die Leute selbst dürften das noch bis zuletzt erlebt haben.
Wir hatten aber keine Chance, diesen Ziegel irgendwie nochmal in Flugposition zu bekommen, oder?
Nee, war natürlich beschädigt. Also kann man, also gut möglich, dass da irgendwie die Hälfte abgegangen ist oder so. Also, na, aber das, soweit ich weiß, das Cockpit war noch mehr oder weniger intakt und ist dann irgendwann aufgeschlagen. Einfach keine Chance. Das ganze System war halt darauf ausgelegt, dass es halt funktioniert.
Ja, wenigstens, also ich meine, dieses vordere Segment, also wenn man sich mal so eine schematische Darstellung des Space Shuttle anschaut, ne, das habe ich mir nochmal zu Gemüte geführt, dann guckt man sich das Ding so von der Seite an und dann sieht man da halt, wenn man mal so die Außenverkleidung von dem Frachtraum also wegnimmt, dann hast du im Prinzip eine Bodenplatte. wie so bei so einem ollen Pickup, ne? Das ist eine Bodenplatte, da ist dann vorne so eine Fahrerkabine drauf geschraubt, wie wirklich bei so einem ollen rotzigen Pickup. Diese Fahrerkabine, dann kommt halt so ein Stück Platte. Im Zweifelsfall kannst du dann dort irgendwie eine Ladefläche draufschrauben oder irgendwas anderes oder auch nichts oder einen Auflieger oder so. Und dann kommt hinten mal so noch ein bisschen so ein Bobbel, wo da irgendwie die Leitwerke dran baumeln und das Triebwerk da drin steckt. So. Und dazwischen ist jetzt rein strukturmäßig nichts. Ne?
Ja, exakt. Es gab mal Pläne, eine Cargo-Variante Shuttle C zu entwickeln. Da hätte man dann das Cockpit auch noch weggelassen und einfach eine große Nutzlast auf dem ganzen Ding gebaut. Und dann hätte man 70 Tonnen hochbringen können anstatt 2024 oder so.
Ja, was ich aber damit sagen möchte, ist halt, dass dieses vordere Segment mit den zwei Decks, ne, was quasi die Fahrerkabine des Pickups ist, ja. Ne, wo ist das Problem, dass da irgendwie dieses Ding sich abknipsen kann, mit ein paar Fallschirmen wieder runterschwebt?
Wie viele Tonnen hätte das gewogen?
Weiß ich ja nicht, das musst du sagen.
Ja, nee, aber das ist halt das Ding. Ne? Also man war ja in der Leistung ohnehin schon sehr knapp. Man war ja froh, dass man es überhaupt so weit hingekriegt hat. Man hat ja nicht umsonst die Farbe weggelassen vom Außentank und so. Tja, das war einfach nicht drin.
Ja, so eine Tonne Fallschirme ist schon ganz, ganz schlimm, dass man die nicht reinbauen kann.
Ja, die Fallschirme, dann musst du musst halt eine ganze Struktur bauen, um das Ding dann sauber abzutrennen, die dann auch halten muss. Dann brauchst du an allen Ecken und Enden halt den Hitzeschutz. Und das Ganze muss aerodynamisch auch noch stabil sein, ja, dann bist du da wieder eingeschränkt.
Das wäre jetzt eine reine Abbordgeschichte für den Start gewesen dann so. Ja. Ne? Also so sehe ich das. Na gut, gab es nicht, also deswegen hätte Fahrradkette, kannst du erzählen, was du willst. Ist richtig scheiße gelaufen, hat das Programm auch wieder zurückgeworfen. Wie haben die dann weitergemacht an der Stelle, also nach dem Absturz?
Es gab eine Untersuchungskommission, die Rogers Commission. Und da kam dann halt praktisch auf den Tisch, okay, Leute, ihr habt einfach alles schleifen lassen. Halt die Sicherheit wurde halt immer weiter runtergefahren. Man hat halt jedes Mal, wenn was schiefgegangen ist, hat man gesagt, oder wenn man so Andeutungen gesehen hat, okay, hier ist ein Problem. Es hat in den, also man hat ja die Feststoffbooster hat man ja gelandet immer wieder und untersucht und hat dann festgestellt, okay, die Dichtungen sind manchmal ein bisschen schon verkohlt gewesen, obwohl das niemals hätte passieren dürfen. Also die Dichtungen hätten einfach dicht sein müssen, da hätte gar nichts hinkommen dürfen. Hat aber gesehen, okay, da ist was hingekommen. Und anstatt zu sagen, Leute, wir haben hier ein Problem, da hätte gar nichts sein dürfen, wir müssen irgendwie an der Konstruktion was ändern oder wir müssen klären, unter welchen Umständen das entstanden ist, hat man das halt wegdiskutiert. Man hat gesagt, ja, es ist nun zu einem Drittel durchgebrannt und gibt dann wir haben einen Sicherheitsfaktor von 3. Was habt ihr noch?
Ja, gut, das hat ja augenscheinlich nicht gereicht, aber ja. Ich glaube, das hast du schon beim letzten Mal
kurz
erwähnt,
es gab halt
zur Konstruktion.
Genau, bei den Haupttriebwerken gab es ähnliche Probleme. Da gab es dann halt bei den Pumpen Risse in den Turbinenblättern, die man dann halt auch festgestellt hat, wo man dann auch die Kriterien langsam aber sicher runtergefahren hat. Also man hat die ja getestet und hat halt am Anfang gesagt, naja, bei den Tests muss das Ganze für 2 Missionsdauern komplett fehlerfrei laufen. Und irgendwann ging es dann runter auf 1. Dann hat man irgendwann gefragt, naja, können wir nicht zulassen, dass da eventuell noch Risse drin sind und es trotzdem nochmal neu laufen lassen, solange wie wir wissen, dass die Risse nur sehr klein sind und so weiter und so weiter. Also so langsam aber sicher wurde da immer mehr an Kompromissen eingegangen, bis es dann irgendwann geknallt hat.
Also man hat im Prinzip versucht, diese Startfrequenz halt irgendwie hochzuhalten. Ne? Da, wie ist denn das dann weitergegangen? Die haben dann erstmal eingestellt und sind ja noch geflogen in dem Jahr?
Oder? Nee, 88 erst wieder. Es gab eine Lücke von über 2 Jahren.
Okay, gut, dann ging das halt weiter. Dann lief es eine ganze Weile ziemlich reibungslos. Ne?
Bis die gleichen Probleme wieder aufgetaucht sind. Also mehr oder weniger, wenn man sich den Untersuchungsbericht, wenn der Columbia vom Absturz der Columbia durchliest, ist mehr oder weniger das Gleiche passiert wieder. Da fing dann langsam auch das an, was wir heute sehen bei Boeing Starliner zum Beispiel, dass die NASA nicht mehr die gleiche Aufsichtsfunktion hatte, wie sie früher mal war. Dass nicht mehr selbst die Leute hingeschickt hat, sondern in dem Bericht steht, Oversight war das, was man hatte, also die Aufsicht, und dann hatte man nur noch Insight, also dass man nur noch Einsicht, statt Aufsicht nur noch Einsicht hatte.
Also die Unternehmen haben sich selber kontrolliert quasi, und wer sich selbst kontrolliert, kontrolliert nicht richtig.
Ja, bis zu einem gewissen Teil. Und entsprechend hat es dann ähnliche Probleme wiedergegeben. Und eins, das schlagende Problem war dann halt, dass immer wieder Schaumstücke von dieser Isolierung, von dem Tank abgefallen sind. Und man hat das mehrfach gesehen. Und ich glaube auch schon bei STS 112 war, glaube ich, der letzte Flug vor Columbia, hatte man auch schon gesehen, dass sind Teile abgefallen und gegen Feststoffbooster geknallt. Aber ist halt nicht viel passiert. Und als dann die Columbia gestartet ist, hat man gesehen, okay, da ist ein großes Stück abgefallen und hat den Orbiter getroffen. Aber man hat halt gesagt, ja, es ist schon mal passiert. Es ist nicht so schlimm. Und es gab einen sehr schlampigen Bericht darüber, direkt nach dem Start. Schlampig kommt nicht von mir, das steht wirklich so in dem Bericht dann drin, hat jemand dann davon Berichte gesagt, okay, das ist schlampig gewesen, und man hat halt wirklich einfach bloß abgenickt, ja, okay, so, fertig, Thema geklärt, und hat sich das nicht näher angeschaut und hat halt wirklich erst hinterher mitbekommen, was da alles schiefgelaufen ist beim Start. Was ist bei Columbia passiert? Für die Leute ist jetzt auch schon ewig her, ist 2003 gewesen. Das ist das, was ich im Fernsehen da mitbekommen hatte. Da hieß es dann noch, ja, die Columbia hat Probleme.
Naja,
beim Landeanflug gibt es Probleme.
Ja, das war ja auch noch das Ding, ne, dass die ja geahnt hatten, dass da irgendwie da doch ein Loch drin ist. Also diese berühmte Panel 8, ne, den es da durchschlagen hat.
Nee, so richtig nicht. Also ich hatte es halt wirklich so Fernseher an.
Ich habe es auch live gesehen.
Ja, und
also live im Sinne, vermutlich habe ich es sogar live gesehen.
Auch. Ja, da hatten halt so im Fernsehen gezeigt, halt wie schon Feuerball und rechts und links Trümmerteile, und dann hieß es Probleme bei der Landung. War sehr lustig.
Wären ja so oder so nicht mehr in dem Stück runtergekommen.
Ja. Nee, die ist in sehr vielen Teilen runtergekommen. Die waren dann über ganz Amerika verstreut, wurden dann auch zusammengesammelt und in so einem Hangar ausgelegt, und um zu gucken, was da passiert ist.
Hat es die Leute da drinnen gekocht dann quasi?
Ja, aber irgendwie eine Aufzeichnung davon muss es überstanden haben. Es gibt Videoaufnahmen von so Camcorder-Aufnahmen oder so vom Inneren vom Flug. Nicht von dem Unfall an sich, aber vielleicht auch, aber wenn, dann wurde es nicht veröffentlicht. Aber so halt wie halt das Übliche, so beim Wiedereintritt das Plasma rechts und links an Fenstern vorbeiwuscht und so.
Und dann irgendwann hat es geknallt.
Ja.
Gab ja noch, also das war ja dann im Prinzip das faktische Aus, ne, mehr oder weniger für das Space
Shuttle-Programm. Man hat gesagt, die Kommission hat gesagt, bis 2012 oder 10 oder 12, muss jedes Teil des Space Shuttles neu qualifiziert werden.
Bush hat aber dann irgendwann gesagt, Schluss aus, bis 2010. Und dann ist
ja, weil das war halt nicht zu leisten. Das war halt einfach zu teuer. Man konnte nicht mehr sagen, okay, wir qualifizieren jetzt jedes Bauteil neu. Und dann hieß es halt, okay, ISS muss noch aufgebaut werden. Die muss noch fertig werden. In gewisser Weise vernünftig. Also das war das, was das Space Shuttle noch machen sollte, was es ja auch wirklich halbwegs gut drin war. Auch weil es Fracht mitbringen konnte, weil es Menschen mitbringen konnte und die Menschen jetzt endlich ein Ziel hatten, was ja ganz wichtig war.
Eigentlich war das die Shuttle-Aufgabe dann,
ja,
ne,
am Ende. Ja, es war endlich mal ein Shuttle, ein echtes Shuttle. Ja, das war's dann. Also man hat dann halt schon Ankündigungen mehr oder weniger gehabt, 2000, 3, 4, wo dann Bush auch gesagt hat, ja, wir wollen zum Mond, mit Hilfe der Technik, die wir da haben, damit es auch billig wird und schnell geht. Ja, war es dann halt irgendwie auch klar, okay, das war's jetzt. Bei jedem Flug musste ein zweites Space Shuttle immer startbereit sein, einfach für den Fall der Fälle. Und hat bei jedes Mal, wenn das Space Shuttle irgendwo hingeflogen ist, hat es nochmal ein Salto vollführt vor der ISS, um es komplett zu fotografieren. Man hat halt alles versucht, ne? Dann hat man irgendwann gesehen, oh, wir hatten hier noch so Spacer zwischen den Hitzeschutzkacheln vergessen, ne? Und da hat man dann EVA gemacht, um diese Pappstücke da rauszuziehen, und hat dann irgendwas fabuliert, dass das ja alles ganz gefährlich gewesen wäre, und man hat das Space Shuttle gerettet damit. So fast schon, also wie das halt so dann immer ist. Also, ne, wird dann natürlich alles aufgeblasen und ein bisschen Sicherheitstheater gemacht.
Da wäre wahrscheinlich nicht viel passiert, es wäre verbrannt und gut.
Genau, ja.
Die, ich meine, das klingt dann immer so nach so Einzelunglücken, aber wenn man sich so ein bisschen mal so in die kleinen Havarien durchliest, ne, oder reinliest, was es da so gegeben hat, da gab es ja fast bei jeder Mission irgendwas, was da irgendwie mal nicht funktioniert hat. Ne? Also da hat man da irgendwie einen Tank angefangen zu brennen, man hat dort irgendwie einen Reifen abgeschmiert, dort irgendwie was weggeknickt und dort was weggeflogen. Also eigentlich ist ja immer irgendwas abgefallen.
Was Größeres ist, abgesehen von den beiden großen Unfällen, nur einmal passiert, da ist ein Triebwerk im Flug ausgefallen. So kurz vor der Hälfte vom Flug, mehr oder weniger, nach 6 Minuten. Ausgefallen, und aber war spät genug, dass man noch den Orbit erreichen konnte. Und dann hat man Abort to Orbit gemacht, also Abbruch zum Orbit. Mit anderen Worten, man hat halt die Mission normal weitergeflogen. Aber ansonsten, also die Abbruchmanöver. Also es gab eine Reihe von solchen Abbruchmanövern, die irgendwie geplant und trainiert wurden. Aber alle Leute, die sich damit ernsthaft auseinandergesetzt haben, finden die allesamt haarsträubend. Aber wie gesagt, Space Shuttle zuletzt hat es noch die ISS aufgebaut. Hat relativ teures Experiment, das Alpha Magnetic Spectrometer hochgebracht. 2010 war das, glaube ich, einer der letzten Flüge. Was wirklich nochmal, also es waren halt, wie gesagt, die letzten Flüge waren halt alle zusammen wichtig. Man hat halt irgendwie die großen Strukturen, alles, was man noch auf der ISS brauchte, hochgebracht. Der letzte Versorgungsflug, da hat man dann dieses Frachtmodul, also es gab so ein Frachtmodul, das man im Frachtraum hatte, was halt praktisch in wie ein Raumschiff nochmal an sich war, mit einer eigenen Luftschleuse und so weiter. Das hat man nochmal ein bisschen weiter ausgebaut und gesagt, okay, wir lassen das dann einfach dran beim letzten Flug, weil brauchen wir nicht nochmal. Ne? Das hat man alles noch gemacht. Wie gesagt, es tut mir echt immer leid, dann so negativ dann über das Space Shuttle zu reden, aber wenn was schiefgegangen ist, dann sollte man das auch als irgendwie schlecht bezeichnen und nicht irgendwie unbedingt versuchen, da ein gutes Fazit zu ziehen. Die Leute waren toll. Die Menschen, die da dran gearbeitet haben, die haben da ihr Leben reingesteckt. Das war auch keine schlechte Arbeit, die unbedingt an sich gemacht haben. Aber das heißt nicht, dass das Projekt an sich in der Gesamtheit dann das Beste von allem war. Kann man ja bei der DDR genauso sagen, ne? Da haben auch Leute ihr Herzblut dem Staat irgendwie geopfert, teilweise, auch ganz ohne negative Hintergedanken oder sonst irgendwas, aber es war halt am Ende trotzdem nicht toll.
Ja, man kann also sagen, das Space Shuttle ist die DDR der Raumfahrt.
Oh Gott!
Ja. Naja, warte mal, also so doof ist das gar nicht, der Vergleich. Wir müssen jetzt ja mal zum Ende finden und das irgendwie mit einem Schwung schaffen. Der Vergleich ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also ich finde es auch gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, dass die Leute da ihr Herzblut, ihr Wissen und alles reingesteckt haben, ähnlich wie tatsächlich in der DDR. Es ändert aber nichts daran, dass das System zum Scheitern verurteilt war. Ja. Und das ist beim Space Shuttle vermutlich auch der Fall gewesen.
Ja, leider.
dann mit diesem total traurigen, traurigen Fazit. Nee, es ist noch nicht unser Fazit. Ich denke mal, dann beim nächsten Mal geht es noch mal ein bisschen weiter an der Stelle. Ne? Dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
Beim nächsten Mal geht es dann um das, wo es eigentlich geht. Nämlich das letzte Jahrzehnt der Raumfahrt. Was halt eigentlich bloß damit aufhörte, dass der damit anfing, dass das Space Shuttle zu Ende ging, aber es hat halt so viel geprägt, dass wir jetzt mal darüber reden mussten, was jetzt eigentlich das Problem war, weil diese Ära ging zu Ende und hat natürlich in der Organisation vieles hinterlassen, das auch noch bis heute da ist, aber umgekehrt hat natürlich jetzt auch hat sich auch was Neues gebildet, gerade mit SpaceX, das daraus hervorgegangen ist. Und darüber werden wir reden und das wird eine sehr viel positivere Folge, zumindest zum Ende hin werden.
Okay, gut, dann danke ich dir, dass du mir wieder ein paar schöne Sachen erzählt hast. Ja, das letzte Wort gebührt natürlich dir.
Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie gesagt, nächstes Mal mit etwas positiverem Ausgang.